HR Info. Das war das Thema heute Morgen. In guter Verfassung, 70 Jahre Grundgesetz.
Die Männer und die Frauen, die das deutsche Grundgesetz entworfen hatten vor 70 Jahren, hatten gerade die Schrecken des Dritten Reichs, des Völkermordes und des Weltkrieges erlebt. Und viele von ihnen hatten das Dritte Reich auch selbst in Gefängnissen oder Kerkern des Regimes überlebt. Innerhalb kurzer Zeit und unter alliierter Aufsicht haben sie ein Grundgesetz geschaffen, das die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellte und das sicherstellte, dass die künftige Republik stabiler und funktionaler werden sollte als die Weimarer Republik. Aber das Grundgesetz war ein Provisorium und sollte eigentlich so lange gelten, bis sich das deutsche Volk, das gesamte deutsche Volk, eine neue Verfassung geben würde. Hat es aber nicht getan. Aus der Wiedervereinigung wurde ein Beitritt und am Grundgesetz zeigte sich, dass Provisorien sehr dauerhaft sein können. Der Blick zurück ins Jahr 1949.
Heute, am 23. Mai, heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
Mit zwei Provisorien, einem Grundgesetz, keiner Verfassung und Bonn als Bundeshauptstadt. Beides nur vorläufig, um die gerade erfolgte deutsche Teilung nicht zu zementieren.
Wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge.
5 Monate später gründet sich die DDR, provisorisch. Das Grundgesetz für den künftigen Weststaat hatte ein Ausschuss von Verfassungsjuristen im August 1948 in nur 2 Wochen auf der bayerischen Insel Herrenchiemsee vorbereitet. Die größten Unterschiede zur Vorgängerin der Weimarer Reichsverfassung, die Grundrechte wurden an den Anfang gestellt, die Menschenwürde gar mit Ewigkeitsgarantie, dann Persönlichkeitsrecht, Religionsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Gleichberechtigung, vor allem die zwischen Mann und Frau. Diesen Artikel hatte fast im Alleingang die Anwältin und SPD-Politikerin Elisabeth Selbert durchgesetzt. Eine der 4 Mütter des Grundgesetzes neben 61 Vätern. Sie alle waren geprägt vom Scheitern der Weimarer Republik und der anschließenden Katastrophe, Nazi-Herrschaft und Krieg unter dem Diktator Hitler. Die Konsequenz, der Bundespräsident wurde deutlich entmachtet, der Bundeskanzler gestärkt, die Parteien sollten für Pluralismus sorgen.
Das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
Bayern stimmte dagegen, sah seine Eigenständigkeit in Gefahr. Heute ist das Grundgesetz eine der modernsten Verfassungen der Welt. Es bietet Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie, eine offene Gesellschaft. Für Politiker und Juristen aus vielen Ländern eine Blaupause und daher ein Exportschlager. Trotzdem beklagten Kritiker auch immer wieder Dellen und Schrammen. Die Notstandsgesetze 1968, der Asylkompromiss 1993, der große Lauschangriff 1998. Die Demokratie in Gefahr? Für allzu dreiste Angriffe des Gesetzgebers auf den Kern des Grundgesetzes gibt es ja immer noch
das Bundesverfassungsgericht.
Wenn der Karlsruher Saaldiener um Aufmerksamkeit bittet, schlägt die Stunde der roten Roben. Sie erklären der Politik und dem Volk, welchen Wert der demokratische Wesensgehalt der Verfassung auch in sich wandelnden Zeiten hat. Dass Demonstrieren für die Meinungs- und Willensbildung ein unentbehrliches Funktionselement ist. Dass der Staat auch in Zeiten des Terrors keine Flugzeuge mit Unschuldigen darin abschießen darf. Dass man auch die Herausforderungen neuester Digitaltechnik mit dem guten alten Grundgesetz meistert, etwa durch die Schaffung eines Computergrundrechts 2008. Aber das Verfassungsgericht zeigt auch Sensibilität und Empathie. Zurzeit verhandelt es darüber, ob und wie Schwerstkranken beim freiwilligen Sterben geholfen werden darf.
Bernd Wolf war das aus Karlsruhe vom Sitz des Bundesverfassungsgerichts.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. In guter Verfassung, 70 Jahre Grundgesetz.
Die Würde des Menschen ist unantastbar oder auch Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Diese Sätze aus dem Grundgesetz kennt fast jeder, obwohl es die wenigsten von uns wohl mal komplett durchgelesen haben. Aber diese Grundsätze aus unserer Verfassung sind längst in die DNA der Gesellschaft übergegangen. In dieser Woche wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. Am 23. Mai 1949 wurde es offiziell verkündet in einer feierlichen Sitzung des Parlamentarischen Rates. In Kraft getreten ist es dann in der darauffolgenden Nacht auf den 24. Mai. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Viel passiert. Ist das Grundgesetz da überhaupt noch zeitgemäß? Damit beschäftigt sich auch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie ist FDP-Politikerin, war von 1992 bis 96 und von 2009 bis 13 Bundesjustizministerin. Und sie hat gerade ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Angst, Essen, Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, das Grundgesetz ist nach Erfahrungen der Weimarer Republik und des Dritten Reichs geschrieben worden. Muss dieses Grundgesetz nach 70 Jahren neuer Erfahrungen nicht grundsätzlich neu formuliert werden?
Nein, wir brauchen kein generelles Update unseres Grundgesetzes, denn es ist ziemlich vorausschauend, auch doch sehr klar in vielen Bereichen, gerade in den Grundrechtsfragen formuliert, dass auch neue Entwicklungen sehr wohl damit erfasst werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch die Digitalisierung zum Thema gemacht und das Computergrundrecht unter anderem entwickelt.
Eine Gefahr lauert ja für die Freiheit in der Digitalisierung, die ja gerade auch Ihre Partei vorantreibt. Reicht das Grundgesetz hier noch aus, um unsere Grundrechte in diesem Bereich zu schützen?
Im Großen und Ganzen bin ich der Überzeugung, es reicht aus, denn es gibt natürlich mit europäischen Datenschutzstandards, die ich ausdrücklich begrüße und unterstütze, ein Regelwerk, das die Rechte des Einzelnen stärkt. Wir haben den Datenschutz nach dem Volksstellungsurteil seit mehreren Jahrzehnten als Grundrecht. Man kann zwar einen Datenschutz reinschreiben, auch die Internetfreiheit, aber es würde nicht viel mehr Substanz geben.
Schauen wir uns mal einzelne Punkte an, die ja durchaus in der Kritik stehen. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm sieht zum Beispiel in der Aufteilung zwischen Bundestag und Bundesrat ein Problem, weil der Bundesrat die Arbeit einer Regierung praktisch blockieren könne, wenn dort die Opposition eine Mehrheit hat. Müsste man da mal ran? Müsste man dort etwas ändern?
Da habe ich auch Erfahrungen mit den verschiedenen Föderalismusreformen gehabt, die sich ja immer mit der Frage Zuständigkeitsverteilung Bund-Länder befasst haben und vor allen Dingen, wann ein Gesetz zustimmungsbedürftig ist. Da kann ich mir sehr wohl einen neuen Anlauf vorstellen, denn wenn eine einzige Regelung in einem umfangreichen Gesetz zustimmungsbedürftig ist, weil es eine Verwaltungsausführung betrifft, sind die Länder, ist der Bundesrat komplett mit dabei. Ich glaube, da könnte man noch mal anfangen, neu zu justieren aufgrund der bisherigen Erfahrung und der Rechtsprechung.
Ihre Partei, die FDP, hat ja gerade auf dem Bundesparteitag einen Antrag beschlossen, um den Artikel 15 aus dem Grundgesetz zu streichen. Der erlaubt ja in bestimmten Fällen Enteignungen, Vergesellschaftungen in Deutschland. Befürworten Sie das?
Dieser Artikel ist noch kein einziges Mal angewandt worden. Er ist wirklich juristisch bedeutungslos und er wird aufgeladen, doch mit viel Symbolik und gerne benutzt und rausgeholt. Für mich ist der entscheidende Artikel, wenn es um Eigentum, aber auch um Unternehmerrechte, aber auch um Verpflichtung als Allgemeinwohl geht, der Artikel 14. Der Artikel 15 hat in meinen Augen juristisch keine Bedeutung. Und wenn wir wirklich anfangen, jetzt Unternehmen zu vergesellschaften, dann ist das ein teurer Unfug.
Heißt, man könnte diesen Artikel, man sollte ihn streichen?
Er richtet nichts an im Moment. Ich sehe auch niemanden, der mit Mehrheit eine sozialistische Wirtschaft in Deutschland einführen könnte, denn davor sind alle anderen Grundrechte, eben auch die Rechte, die Unternehmer haben. Das ist ja alles geschützt im Grundgesetz. Also ich finde die Diskussion gut, die wir jetzt führen. Und dann redet man mal darüber, wie denn die Politik heute aussehen müsste in Fragen, die sich kritisch entwickeln. Und das ist richtig.
Sie sehen ja einige wichtige Freiheitsrechte gefährdet. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Gerade Gefahren wie Terror oder organisierte Kriminalität würden unsere Freiheit immer weiter einschränken. Also eine Freiheit, die ja durch das Grundgesetz geschützt werden soll. Was meinen Sie damit genau?
Dieses Spannungsfeld zwischen Freiheitsrechten auf der einen Seite und natürlich Wahrnehmung der Sicherheit durch Staatsorgane auf der anderen Seite ist ein nicht enden wollendes Thema. Und je mehr Befugnisse Geheimdienste, Polizeien auf Bund- und Länderebene bekommen, Terrorzentren, umso mehr wird in Freiheitsrechte eingeschränkt. Von daher muss man wirklich immer wieder neu ausbalancieren und abwägen. Und man darf eben nicht mit dem groben Netz über alles gehen, um möglichst viele zu erfassen durch Rasterfahndung, Online-Durchsuchung, anderes mehr, sondern sehr abgewogen, sehr zielorientiert vorgehen. Das passiert leider nicht immer. Deshalb haben wir auch immer wieder Klagenerfolg beim Bundesverfassungsgericht.
Wenn wir also einen Strich drunter machen unter Ihrer Argumentation und Sicht auf das Grundgesetz, im Grunde genommen ist es so, wie es sein sollte und ist auch zukunftsfest, aber in einigen Details könnte man drüber nachdenken, es ein bisschen zu überarbeiten?
Sie haben es wunderbar zusammengefasst und ich würde es noch in einem Punkt ganz gern bearbeiten, nämlich die Wahl der Bundesverfassungsrichter wirklich auch in der Ausgestaltung verfassungsfest machen. Da hat mich doch erschrocken, wie in Polen man sehr schnell durch einfache Gesetze auch die Justiz schwächen kann. Das wollen wir auf gar keinen Fall in Deutschland.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. in guter Verfassung? 70 Jahre Grundgesetz.
Wer Spaß am Jurastudium hat oder hatte, wird sicher mit besonderer Hingabe Gesetzestexte ausgelegt haben. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Da kann man sich an den Wortlaut halten oder an den historischen Kontext oder den gemeinten Sinn einer Vorschrift. Wenn immer so klar wäre, was eigentlich gemeint ist und wo die Grenzen eines Grundrechts, nämlich im Recht des anderen, liegen, dann könnte man ja auf Verfassungsgerichte beinahe verzichten. Aus der Praxis, auch der Politik, wissen wir, dass es so nicht ist. Mittlerweile wird oft kritisiert, dass sich das Bundesverfassungsgericht zu einem zweiten Gesetzgeber sogar entwickelt hat. Es interpretiert das Grundgesetz oft anders als die Politiker und es verändert die Interpretationen im Laufe der Zeit.
Das Grundgesetz ist dehnbar. Muss es ja auch. Eine Verfassung sollte möglichst schlicht formuliert sein und über Jahre für viele Orientierung bieten, selbst wenn sich das Leben in der Gesellschaft geändert hat. Manchmal war unser Grundgesetz in der Vergangenheit aber auch zu dehnbar. Das zeigt sich an Entscheidungen des Verfassungsgerichts, über die viele heute den Kopf schütteln. Was da alles aus der Verfassung herausgelesen wurde, zum Beispiel die homosexuellen Entscheidungen von 1957. Geklagt hatten zwei Männer, die wegen gleichgeschlechtlicher Unzucht verurteilt worden waren. Die Verfassungsrichter bestätigten das Strafurteil. Der homosexuelle Mann neige eher als eine lesbische Frau dazu, einem hemmungslosen Sexualbedürfnis zu verfallen. Deswegen dürften Männer, anders als Frauen, für ihre Homosexualität bestraft werden. Für den Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers eine klare Sache.
Wir finden das heute als reaktionär und ehrlich gesagt muss man sagen, das empfanden auch schon in der zweiten Hälfte der 50er Jahre viele Leute als reaktionär. Insofern sieht man, hier ist das Gericht tatsächlich mal nicht ganz vorne, sondern eher sozusagen nochmal so im hinteren Teil des gesellschaftlichen Fortschritts.
Höchst fragwürdig auch, was die Verfassungsrichter beim sogenannten Mephisto-Urteil 1971 aus der Verfassung herausgelesen haben. Der Schriftsteller Klaus Mann schilderte die zweifelhafte Karriere eines Schauspielers, der mit den Nazis kollaboriert hatte. Gemeint war, und das wussten alle, der Schauspieler Gustav Gründgens. Der Adoptivsohn von Gründgens klagte gegen den Verlag. Eine solche öffentliche Bloßstellung in einem Buch sei nicht zulässig. Alle Gerichtsinstanzen, auch das Bundesverfassungsgericht, hielten die persönliche Ehre des Nazi-Kollaborateurs hoch. Angeblich war aus dem Grundgesetz herauszulesen, dass man so kritisch mit Mitmenschen nicht umgehen darf. Dubios dann ebenfalls die Auslegung des Grundgesetzes in der Entscheidung von 1985 zur Länge des Zivildienstes. Steht doch da ganz klar und deutlich in unserer Verfassung, die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Der Gesetzgeber machte trotzdem die Sache für Wehrdienstverweigerer knapp ein Drittel länger. Und die Verfassungsrichter segneten das ab, rechneten vor und zurück mit Wehrübungen und so weiter. Und schafften schließlich genau das Gegenteil zu beweisen, das Gegenteil von dem, was im Grundgesetz stand. Selbst in jüngerer Zeit gab es einige Auslegungen des Grundgesetzes, die sofort Widerspruch hervorriefen. Etwa die Entscheidung zur Kündigung eines katholischen Chefarztes. Das Verfassungsgericht fand 2014, dem Mann durfte gekündigt werden. Nach unserer Verfassung überwiege die Freiheit der Kirche das Interesse des Einzelnen, nicht wegen seines Privatlebens diskriminiert zu werden. Der Europäische Gerichtshof entschied dann 2018 auch prompt komplett andersherum. Für den Staatsrechtler Christoph Möllers gab es immer wieder fragwürdige Auslegungen der Verfassung.
Man kann Entscheidungen nennen, ich nenne ihn mal eine relativ neue, nämlich eine zum Inzestverbot, in der das Bundesverfassungsgericht mit der Frage konfrontiert war, ob die Strafbarkeit des Inzests eigentlich noch verfassungsrechtlich möglich ist. Und das hat das Gericht bejaht.
Inzest immer noch strafbar, das sei seinen Studierenden kaum noch zu erklären. Da würden viele den Kopf schütteln. Bei aller Begeisterung für unser Grundgesetz, es zeige sich immer wieder, dass unsere Verfassung doch auch ganz schön dehnbar sei.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. In guter Verfassung, 70 Jahre Grundgesetz.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder auch, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das sind Zitate aus dem Grundgesetz, kann wahrscheinlich jeder mitsprechen, auch wenn man es noch nie komplett durchgelesen haben sollte. Auf diesen Grundlagen baut unsere Gesellschaft aber auf, unser Zusammenleben. Und das schon seit 70 Jahren. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verkündet. In der darauf folgenden Nacht ist es offiziell in Kraft getreten. Das war gerade mal 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Trauma des Nationalsozialismus. Wie sehr man sich von dieser Ära distanzieren wollte, hin zu einer neuen, stabilen Demokratie, das kann man bis heute aus den Texten des Grundgesetzes herauslesen. Ob unsere Verfassung sich deshalb besonders unterscheidet von anderen in Europa, darüber habe ich mit Professor Markus Kotzur gesprochen, vom Lehrstuhl für Europa und Völkerrecht an der Universität Hamburg. Herr Professor Kotzur, dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, der steht im Grundgesetz gleich am Anfang. Ist denn die Menschenwürde bei uns besonders geschützt im Vergleich zu anderen Ländern?
Sie ist umfassender geschützt und das liegt vor allen Dingen auch an der Rechtsprechungsleistung des Bundesverfassungsgerichts. Dieser Satz ist inspiriert auch von einer Formulierung aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen schon 1948 verabschiedet hat. Als man über Artikel 1 des Grundgesetzes nachdachte, war auch ein anderer Satz in Rede, nämlich die Formulierung, dass der Staat um des Menschen willen und der Mensch nicht um des Staates willen da sei. Man hat in den Beratungen sich dann für die Menschenwürde-Formel entschieden. Und diese Menschenwürde-Formel ist von Anfang an sehr, sehr stark geworden für das Grundgesetz. Und seither prägt die Menschenwürde-Orientierung stärker als in den meisten anderen europäischen Staaten die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Dann schauen wir doch gerade mal in die anderen europäischen Staaten. Zu welchen Staaten sehen Sie denn da die größten Überschneidungen, wenn wir auf das Grundgesetz schauen und warum?
Wenn wir europäische Verfassungen angucken, müssen wir daran denken, die Bundesrepublik ist ein Bundesstaat. Da muss man an Bundesstaaten in Europa denken. Da haben wir beispielsweise Belgien, eine bundesstaatliche Struktur. In Spanien und in Italien haben wir keine Bundesstaatlichkeit, aber dort gibt es die autonomen Gebietskörperschaften in Spanien und die Regionen in Italien. Da ist eine große Ähnlichkeit auch zur Überlegung, warum brauchen wir Föderalismus, welches Subsidiaritätsdenken etc.
Subsidiaritätsdenken heißt?
Das heißt im Grunde genommen, dass die kleinere Einheit entscheidet, dass wir Macht verteilen und nicht nur der Zentralstaat, sondern auch Regionen, Gliedstaaten, Gemeinden die Angelegenheit vor Ort entscheiden können.
Das ist das, was wir bei uns in Deutschland ja haben, auch in Form des Bundesrates, der ja auch im Zweifel die Regierungspolitik blockieren kann. Wenn wir das mal mit Frankreich vergleichen, da gibt's ja einen Zentralstaat. Kann man sagen, welches Modell das bessere ist, das französische oder das unsere?
Das kann man, glaube ich, gar nicht sagen, sondern das hat etwas mit der historischen Tradition zu tun. Frankreich ist von seiner Entstehungsgeschichte immer der Nationalstaat, die eine Grande Nation gewesen. Und Deutschland hat immer eine föderale Geschichte gehabt. Deutsche Freiheit ist föderale Freiheit, ist sozusagen schon ein Urgestein, das in unsere Verfassungsgeschichte eingeschrieben ist. Und die föderale Architektur hat, abgesehen von der nationalsozialistischen Gleichschaltung, die deutsche Verfassungsgeschichte wirklich intensiv überlegt, ist für uns prägend. Der Vorteil des Föderalismus sind eben dezentrale Entscheidungsstrukturen, die Macht noch differenzierter verteilen als im Zentralstaat. Sie haben es schon angesprochen. Wir haben eben auch eine Gewaltenteilung auf der horizontalen Ebene. Das heißt, dass zwischen dem Bund, zwischen den Ländern, zwischen den Gemeinden Entscheidungsstrukturen aufgeteilt sind. Das gibt es in einem Zentralstaat nicht. Mhm. Aber ich glaube, man kann da nicht in den Kategorien von besser oder schlechter denken, sondern man muss an die unterschiedlichen Verfassungstraditionen erinnern und an die unterschiedlichen Stärken und Schwächen dieser Organisationsformen. Das eben Herrschaft hinreichend legitimiert, begründet und begrenzt ist.
Wenn wir schon hier über den europäischen Vergleich reden, dann fällt ja eine Sache auf im Grundgesetz, denn ganz vorne in der Präambel, da spielt auch die Öffnung zu Europa eine große Rolle. Ist das Grundgesetz denn die einzige Verfassung, die diese europäische Integration schon grundsätzlich vorschreibt?
Mittlerweile sind es viele Verfassungen, die sich in Europa-Artikeln Europa geöffnet haben. Aber dass es schon in der Präambel so eindeutig steht, das hat tatsächlich etwas mit unserer historischen Erfahrung zu tun. Deutschland konnte als souveräner Staat eben nur eingebunden in eine Europäische Union, in einen europäischen Integrationsprozess und eingebunden in die internationale Gemeinschaft so entstehen. Und deshalb ist dieses Ziel, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, schon in der Präambel, dem Grundgesetz, ins Stammbuch geschrieben. Die europäische Öffnung ist stärker als in anderen Verfassungen präsent, jedenfalls in der Frühzeit. Und es gibt einen berühmten Staatsrechtler, der auch der früheren Jahre der Bundesrepublik Deutschland, Klaus Vogel, der hat diese Öffnung des Grundgesetzes mit einem wunderbaren Begriff bezeichnet, nämlich der offenen Staatlichkeit des Grundgesetzes. Stärker als andere Verfassungen hat sich Deutschland aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus von Anfang an für den europäischen Integrationsprozess und für das Völkerrecht geöffnet und diese Bindungen, diese internationalen Maßstäbe für die Neuordnung, die rechtsstaatlich-demokratische Neuordnung der Bundesrepublik Deutschland nutzbar zu machen versucht.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. In guter Verfassung? 70 Jahre Grundgesetz.
Roswitha Böhm über die Diskussion, wann und wie man das Grundgesetz modernisieren, wann man es erweitern sollte.
Mehr als 60 Mal ist das Grundgesetz seit seinem Bestehen geändert worden. Eine lebende Verfassung hat es Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der Unionsfraktion, in der Bundestagsdebatte zu 70 Jahren Grundgesetz genannt. Er meinte aber auch,
eine weitere zeitgeistgetriebene Anreichung von Staatszielen oder gar Grundrechten machen das Grundgesetz sicherlich nicht besser.
Es hat aber auch noch Platz, Herr Brinkhaus, für einen weiteren schönen, klaren Satz, zum Beispiel zu Kinderrechten im Grundgesetz.
Reagierte darauf Andrea Nahles, die Fraktionsvorsitzende der SPD. Tatsächlich will die Bundesregierung bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorlegen. Der könnte trotz der notwendigen Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat gute Chancen haben. Denn auch aus den Reihen der Opposition gibt es viel Unterstützung für den Vorstoß.
Ich glaube, dass es politisch ganz wichtig ist, die Kinderrechte ausdrücklich ins Grundgesetz aufzunehmen, weil Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und nicht einfach nur mitgedacht werden dürfen,
sagt die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion Katja Dörner. Zustimmung kommt auch vom Fraktionschef der Linkspartei, Dietmar Bartsch.
Ich bin ein Gegner davon, dass man alles sofort in den Verfassungsrang hebt. Aber was das Thema Kinder und Kinderrechte betrifft, vertrete ich eine andere Meinung.
Katja Suding, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, kann sich in der Verfassung verankerte Kinderrechte prinzipiell vorstellen. Aber nur, wenn dadurch Elternrechte nicht geschwächt würden.
Es muss so sein, dass der Staat nur in letzter Konsequenz, wenn das Wohl der Kinder gefährdet ist, eingreifen darf.
Komplett anders beurteilt die AfD-Fraktion die Pläne. Sie lehnt die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ab. Geht es nach der SPD, könnten die Kinderrechte bald dort auftauchen, wo bereits Elternrechte festgeschrieben sind. In Artikel 6. Da heißt es unter Absatz 2, dass Eltern das Recht, aber auch die Pflicht haben, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Kinder würden dort aber nur als Objekt behandelt, nicht als Subjekt, meint Katja Mast, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD.
In der konkreten Abwägung im Alltag von Gerichten, von Jugendämtern, von Erzieherinnen und Erziehern spielt natürlich auch das Grundgesetz eine Rolle. Und dann heißt es immer, Elternrechte stehen drin, Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz.
SPD und Union hatten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, das anzugehen. Konkret soll das Kindeswohl in die Verfassung aufgenommen werden. Auch ein Recht auf Beteiligung von Kindern ist geplant, mit dem Ziel, dass ihre Meinungen und Interessen bei politischen Entscheidungen stärker berücksichtigt werden. Die Unionsfraktion hatte sich lange gegen die Aufnahme von Kinderrechten gewehrt. Doch jetzt habe man sich aufeinander zubewegt, meint Nadine Schön, Vize-Fraktionschefin der Union.
Wenn ich sehe, dass heute noch geklagt wird gegen den Lärm an Kinderspielplätzen, dann haben wir offensichtlich ein gesellschaftliches Problem. Und wenn wir ein kinder- und familienfreundliches Land werden wollen, dann muss sich da einfach etwas in den Köpfen ändern.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.